Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres VRM-Podcasts Korte und Rink. Denn heute werde ich mich zwar auch wieder mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl Rudolf Korte unterhalten, aber nicht wie sonst in einem Studio oder per Zoom, sondern heute vor Publikum. Das erkläre ich an unsere Hörerinnen und Hörer, weil wir diesen Podcast heute als Veranstaltung an unsere VRM-Abonnenten hier bei uns in der VRM angeboten haben. Deswegen freue ich mich recht herzlich, Sie hier zu begrüßen. Herzlich willkommen. Und natürlich auch, Herr Korte, Sie. Danke, dass Sie hier sind.
Ja, ich habe jetzt gemerkt, dass es Sie wirklich auch gibt. Und das ist schon die erste Freude des Abends.
Auch die erste lohnende Erkenntnis.
Mit Sicherheit. Also, dass man Chefredakteure persönlich kennt, ist ein Vorteil. Weil man kann natürlich auch sich über die Erklärmacht von Chefredakteuren ein Bild der Welt machen.
Für mich ist es auch immer ein Vorteil, Sie zu kennen, weil ich nämlich heute, auch wenn ich Sie mal so sehe, sehe, dass Sie ein Brombeerhemd anhaben, Herr Korte. Ist das ein Fingerzeig?
Naja, Sie hatten im letzten Podcast erwähnt, dass Sie darauf achten, was ich anziehe. Und deswegen habe ich das heute mal irgendwie genommen, weil Brombeer natürlich ein Wort ist als Koalition des Jahres 2024. Ob es zum Wort des Jahres wird, das glaube ich nicht, dass es so weit schafft. Aber immerhin war es eine neue Konstellation. Und auf den Brombeergeschmack könnten auch noch der eine oder andere im Bund kommen, wenn es BSW eben schafft, also als Lila-Formation in den Bundestag zu kommen.
Und dann ab 2026 das Unwort des Jahres.
Könnte sein, aber Sie sollten nicht davon ablenken, dass ich eigentlich erwarte, dass ich auch Brombeeren zum Essen bekomme, wenn man schon das Hemd extra anzieht. Und ich sehe hier keine vorbereiteten Brombeeren.
Nein, Herr Korte, aber wir haben Ihnen immerhin ein Glas mit Wasser hingestellt und da ist Sprudel drin. Das heißt, wir haben uns in Unkosten geschürzt. Das hätte auch still sein können.
Okay, ja, still ist schwierig an so einem Abend. Dann würden wir zu sehr den Bundeskanzler imitieren.
Ich hätte jetzt aber auch erwartet, also nichts geht über Ihren quietschgelben Anzug, den Sie irgendwann mal bei einem ZDF-Auftritt anhatten.
Das kann gar nicht sein. Quietschgelb hatte ich nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Nein, da würde ich mich dran erinnern. Quietschgelb gab es nicht. Aber es ist in der Tat so, dass die ZDF-Moderatorinnen oder Moderatoren immer sagen, Farben sind sowieso schwierig, weil sie durch das Licht und durch die Kameras völlig verzerrt werden. Und dann darf man Grün nicht tragen oder nicht knalliges Grün durch die Greenbox, weil man dann irgendwie verschwindet. Und ich werde nie vergessen, einmal, heute Journal war ich eingeladen, unmittelbar nach dem Urlaub, ich war irgendwie noch so in Urlaubsgedanken hingefahren. Und
hatte. Sie machen viel Urlaub auch, oder?
Natürlich, natürlich. Man muss sich ja erholen von solchen Interviews. Da brauchen wir viel Urlaub. Und da hatte ich einfach ein grünes, knalliges grünes Hemd angezogen unter dem Jackett. Und da kam ich dann auf Lerchenberg, also hier in der Nachbarschaft. Und Klaus Kleber hatte das moderiert und sagte, ja, das geht gar nicht. Ne? Man sieht sie ja dann nicht. Ne? Also man ist dann ohne Oberkörper im Prinzip. Und dann hat er mir noch schnell ein Hemd von sich geliehen.
Sie hatten hat das da, gepasst?
Ja, wir haben es hinten ein bisschen zusammengesteckt, ist ja egal. War ein normales weißes Hemd, aber das geht ja dann immer. Ne? Weiß ich noch genau. Greenbox geht nicht. Hatte ich verdrängt.
Haben Sie einen quietschgrünen Anzug?
Nein, aber ich habe verschiedene grüne Anzüge. Mhm. Aber quietschgrün nicht. Aber haben Sie noch andere Anzüge?
Ich hatte früher mal mehr. Okay. Die passen mir aber nicht mehr.
Ach so.
Deswegen hat sich die Anzahl meiner Anzüge reduziert, aber es ist zum Glück nicht nur einer.
Aber jetzt, nach Ende Januar, passen sie ja, weil Dry January.
Absolut, ja. Also ich bin auf dem besten Wege, wieder in die Passgröße reinzukommen.
Gut.
Ja.
Gute Vorsätze.
Herr Korte, jetzt sind wir ja nicht nur da, um die legitime Nachfolge von Delling und Netzer anzutreten, sondern auch über ernsthafte Themen zu sprechen. Und fange ich mal direkt sehr, sehr ernsthaft an, weil bevor Sie hierher gekommen sind, waren Sie am Wochenende ja auf dem Parteitag der AfD in Riesa für die Kollegen von Phoenix.
Genau.
Da habe ich bisher nur die Berichterstattung davon gelesen, was sich dort in Anführungszeichen ereignet hat. Wie war denn Ihre Wahrnehmung?
War schon sehr spektakulär. Also ich besuche seit 20 Jahren für Phoenix, vor allen Dingen auch fürs ZDF, die letzten 15 Jahre SPD-Bundesparteitage und CDU-Bundesparteitage. Sehr systematisch. Und das ist großartiges Ereignis, oft ja mehrtägig, bei der man sehr viel erfährt, wie Parteien ticken, in welche Richtung sie gehen, die verschiedenen Gliederungen. Und ich das geradezu aufsauge, auch diese Extrovertiertheit, die dort herrscht, mit den Tausenden, die dort sind. 1001 immer bei der CDU, etwa 800 bei der SPD und dann kommen 1.000 bis 2.000 Beobachter zusätzlich dazu. So, das ist die Erwartungshaltung. Wenn man dann zur AfD kommt, wenn man den Raum erreicht, das kann ich gleich nochmal schildern, dann wird man separat geführt, wie in so ein Gehege. Die Presse ist vollkommen unter sich in einem Gehege mit den Kameraleuten. Man ist abgesperrt und hat keinen Kontakt zu den Delegierten. Wenn man auf die Toilette geht, kann man nochmal den einen oder anderen treffen. Es gibt auch kein VIP-Bereich für Journalisten. Da sind Sie ja normalerweise als Chefredakteur immer.
Dauerhaft,
Sie,
geht, ja.
Sie sprechen ja nie mit Delegierten, sondern Sie sind immer in dem VIP-Bereich alleine. Da ist so wie so ein Klassentreffen-Atmosphäre der Journalisten. Dann kommen die Politiker, gehen dazu und setzen ihre Botschaften. Da wird man versorgt. Das gibt es dort überhaupt nicht. Und insofern eine ganz skurrile, abenteuerliche, abgeschottete Atmosphäre. Man ist praktisch beobachtender Feind. Egal, wer da von den Journalisten saß, die ganze Presselandschaft saß ja dort. Das ist befremdlich und zeigt, mit welchem Gegenbild diese Partei arbeitet in vielerlei Hinsicht. Und das zu erreichen war auch schwer. Ich war, wie gesagt, bei dem Phoenix-Team diesmal dabei und die hatten schon gesagt, wir sollten zusammen in einem kleinen Bus anreisen, weil es schwer wird, dorthin zu kommen. Und sind wir auch sehr früh hingefahren, aber wir waren blockiert von Antifa-Demonstranten, aber auch von der Polizei und haben dann irgendwann aufgegeben, über Feldwege das zu erreichen, war ein riesiges Sportzentrum in Riesa und sind dann zu Fuß gegangen, etwa 50 Minuten zu Fuß.
50
durch,
Minuten?
Ja, durch verschiedene, und ich hatte auch mein Gepäck dabei, weil ich abends weiterfahren wollte, durch die verschiedenen Absperrungen hindurch und die Demonstranten wollten immer, haben immer gerufen, was soll das, wer ist das? Und die Kollegen hatten dann Presseausweise und so haben sie sich durchgehangelt und hatten uns die einen oder anderen durchgelassen. War eine unangenehme Atmosphäre, weil ich finde es absolut richtig berechtigt, da auch heftig zu demonstrieren neben diesem Sportgelände. Aber das ist eine demokratisch legitimierte Partei, die einen Parteitag abhalten muss geradezu. Im Grundgesetz ist geregelt, innerparteiliche Partizipation, das setzt Wahlen und diese Dinge voraus. Die Delegierten müssen einen ordentlichen Parteitag abhalten. Insofern sie daran zu hindern, macht wenig Sinn. Mit zwei Stunden Verspätung hat der Parteitag begonnen. Also man kann dagegen demonstrieren. Das finde ich absolut richtig und berechtigt. Aber das aufzuhalten, macht aus meiner Sicht wenig Sinn.
Hätten Sie sich bis vor wenigen Jahren vorstellen können, dass so zeitnah solche Stimmungen in Deutschland rund um Parteitage entstehen können?
Nein, ich meine, es gibt ein Potenzial, immer messbares Potenzial, 15% über viele Jahre rechtsextremistische Zustimmung zu bestimmten Items, also eine ideologische Rechtsdrift, das war da, auch Antisemitismus ist ja nichts Neues, ist messbar, aber es hat sich nicht übersetzt in eine Formation von Partei. Und auch auf dem Parteitag die schrille Rede von Frau Weidel, Remigration, was sie nochmal öffentlich betont, er zeigt, dass wir uns auch normalisiert haben an den Umgang bestimmter Themen. Und deswegen ist die Partei noch schriller als sonst, weil gerade bei Migrationsfragen viele der mit anderen Mitteparteien natürlich auch einen sehr verschärften Migrationskurs haben, sodass sie sich jetzt überbieten müssen. Und schon das Wort Remigration hat uns ja vor einem Jahr millionenfach auf die Straße gebracht, jetzt nicht mehr. Ich denke nicht, dass der Effekt weg ist, aber trotzdem ist es zu beobachten, welche Form von Normalisierung das mit sich bringt im Alltag.
Also wäre Ihre These, dass die AfD sich weiter radikalisieren könnte, je gesellschaftsfähiger sie wird, weil diese Themen, je häufiger man mit ihnen oder über sie spricht in der Öffentlichkeit, desto normaler, in Anführungszeichen, werden sie ja.
Ja.
Und die AfD muss irgendwo einen Punkt setzen, um trotzdem aufzufallen.
Ja, so kann man den Parteitag einordnen. Und das weicht ab von den Erfahrungen, in denen diese rechtsextremistischen oder rechten, sehr rechten Parteien, nationalistischen Parteien in anderen Ländern sind, die in der Regel moderater geworden sind, die mittiger geworden sind. Davon ist die AfD ganz, ganz weit entfernt. Und da war der Parteitag ein gutes Beleg, weil dieses schrille, in der Übersetzung alles abzureißen, was nicht passt, alles rauszuwerfen, was nicht passt, das war eine Metapher, die sich geradezu durchzog. Und das ist erschreckend, wenn man dabei sitzt, das so zu ertragen. Das so eine, war ja eine reine Männerpartei, die da saß. Da waren so ein paar Einsprengsel, ein paar ganz wenige Frauen. Sieht man ja auf den Wahllisten auch. Frauen tauchen praktisch nicht auf. Das ist eine Kuriosität geradezu. Und trotz dieser Schrillheit hat diese Partei ungefähr 20% Zustimmung im Moment. Ne?
Wie können Sie sich diese Zustimmungswerte insofern erklären, dass man sich auch immer überlegen muss, wo die Partei ja herkommt? Die war ja im Prinzip so eine Gegenbewegung zu dieser damaligen Migrationsdebatte. Da ist sie ja hochgekommen, hat sich ja aber auch immer weiter radikalisiert, auch in der Entwicklung, dass ja damals moderatere Leute, wie jetzt ganz am Anfang Lucke und so weiter, die sind ja dann geradezu rausgedrängt worden. Aber trotzdem nimmt ja die Zustimmung zu.
Ja, das ist schwer konkret zu erklären, weil einmal ist es traditionell so in der Entwicklungsgeschichte, wie Sie sagen, eine Professorenpartei von Betriebswirten, Volkswirten, Anti-Euro-Diskurs damals im Taunus, wohlhabend, also von wohlhabenden Leuten gegründet und mit 1000 Häutungen bis dahin, wo sie heute stehen, immer der Versuch zu zeigen, es gibt so eine Unlösbarkeitsfalle der Demokratie, was ist nicht lösbar, das treiben wir auf die Spitze und das machen wir groß. Das haben sie sehr clever gemacht. Aber im Moment vermute ich, die 20%, unabhängig von den Gesinnungswählern und so weiter, kann ja nicht an der Ampel mehr liegen, da kann man sich nicht mehr abarbeiten, sondern eher an der Angst, ein Weiter-so zu verhindern. Das ist ein Protest, dass es nicht weitergeht, so wie die Parteien der Mitte es bislang vorschlagen. Und darin sammeln sich im Moment viele, glaube ich, mit diesem Hauptargument. Denn das große Argument Entsicherung von Gesellschaften ist ja manifest, das hat sich nicht verstärkt, das ist eigentlich geblieben. Ne? Und von daher kann ich mir es eher so erklären, dass man ein grundsätzliches Weiter so nicht möchte. Und deshalb, auch wenn die Ampel nicht mehr existiert, auch nie mehr zustande kommen wird, man doch sich dagegen verwahrt.
Wie haben Sie, letzte Frage zu dem Parteitag, bevor wir generell auf Politik schauen, dieser Slogan Alice für Deutschland, der ja gewollt, ungewollt, ich nehme an, mehr gewollt, Anlehnung hat an Alles für Deutschland, die verbotene SA-Losung. Wie haben Sie die Stimmung auf dem Parteitag erlebt, als das im Prinzip ausgerufen worden ist?
Das ist eine Hochstimmung, wie Parteitage natürlich sind, als Hochfest der Autosuggestion. So muss man sich gut finden. Und je schriller, desto lauter war der Applaus. Je abenteuerlicher auch diese von Frau Weidel ausgehende Eiseskälte, diese kühle Strenge, die sie ja ausstrahlt, umso mehr hat versucht, dass der Parteitag irgendwie emotional anzuknüpfen, was natürlich bei so einer kühlen Darbietung sehr schwer ist. Aber die waren sich mit sich nicht nur einig, sondern schlüssig und hatten ein Gefühl von Rückenwind, war mein Eindruck, durch diese Umfragewerte. 1-2% sind ja nochmal in den Umfragen hochgegangen, wenngleich das gar nichts zu bedeuten hat. Aber es hat innerparteilich zur Mobilisierung sehr viel zu tun, wie gerade Demoskopie sich darstellte. Demoskopie als strategisches Momentum in der Mobilisierung würde ich niemals unterschätzen. Es bildet nicht die Realität ab, aber es bildet natürlich Freud und Leid zur Mobilisierung der Parteien ab.
Wir haben vorhin ja schon kurz über die Entwicklung und die Radikalisierung der AfD gesprochen. Wenn man sich jetzt das Parteienspektrum anguckt, AfD logischerweise ganz weit rechts und dann kommt ja in der beginnenden politischen Mitte schon die Union. Hat die Union in den vergangenen Jahren die Tür aufgemacht für das Erstarken der AfD, weil sie gewisse Punkte nicht gesetzt haben unter Merkel? Oder welchen Anteil hat die Union aus ihrer Sicht am AfD-Erfolg?
Das wäre zu einseitig. Also klar kann man sagen, es ist rechts von der Union eine Partei entstanden. Da hätte man integrativer wirken müssen, um das zu verhindern. Aber Merkel hatte da eine klare Position, dass es eine Abgrenzung gibt und da hat sie nie gewackelt. Es gab ja auch einzelne Abgeordnete mal, die sie losgeworden ist aus der eigenen Fraktion, aus dem hessischen Lager, die zu extrem waren. Also da war sie immer sehr klar und da war keine Integration möglich. Ich sehe das nicht so, dass die Gesamtverantwortung nur bei den Konservativen liegt. Bei Merkel wird sie persönlich übersetzt von der AfD durch die Migrationsthematik. So sehen es in der Tat viele Bürger. Aber es gibt eben auch die anderen, die damals eine Willkommenskultur gut fanden, die auch auf der Straße waren, die applaudiert haben. Und das sollte man auch nicht vergessen, dass es Millionen Deutscher gibt und gab, die fanden diese asylsuchenden Menschen, die damals unmittelbar bedroht waren, auch aufzunehmen. Das gehört auch zur Geschichte einfach mit dazu.
Wie schätzen Sie in dem Zusammenhang einzelne Aussagen von Friedrich Merz ein, der ja sich auch bei manchen Themen relativ weit rechts positioniert? Versucht er da, AfD-Wähler wieder für die zur Union zurückzuholen?
Ja, das wirkt genauso in diesen Staccato-Kurzsätzen, die er dazu prägt. Das ist ganz nah an den Vorschlägen, die die AfD auch macht. Es ist ein anderer Kontext, in den das eingebettet ist. Aber wenn Sie allein die Aussagen nehmen, sind sie sehr ähnlich wie das, was die AfD zum Thema Migration vorschlägt. Er verweist zu Recht auf die Werte, auf den Kontext, der völlig anderer ist. Es ist ein menschenrechtsgeprägter Diskurs, der für Union dazu ausgeht, was man bei der AfD natürlich nicht sehen kann. Aber wir haben kein Rezept weltweit, das mit drei Punkten oder drei Strategien jetzt diese autokratischen Systeme und autokratischen bewegten Parteien einfach systematisch zurückdrängt. Das sind kleine Schritte, die das verändern können, aber insofern kann man nicht sagen, wer ist schuld, und man hat aber auch keinen klaren Ausweg. Bei der Union ist einfach im Moment es so, dass Merz ja wie so ein Sehnsuchtskonservativer ist.
Den es vorher so lange nicht gab, gefühlt.
Ja, genau. Und er hat die Partei hinter sich sehr bei diesem Punkt Migration gerade geeint, um eine Nach-Merkel-Zeit auch einzuläuten. So ist das Wahlprogramm entstanden, so ist auch das Grundsatzprogramm entstanden. Er ist also in diesem Punkt mehr einem Mainstream gefolgt, eines Rollbacks, einer konservativen Wende, die etwas kritischer oder deutlich kritischer mit dem Thema Migration abgrenzend umgeht. Und das hat er mit aufgenommen, das wäre mit Merkel nicht möglich gewesen. Insofern ist es eine Nach-Merkel-Zeit, die er beschreibt, in der er einig ist, aber es ist eben ein Beleg für eine Veränderung auch einer Partei, die sich bei diesem Thema sichtbar anders aufstellt.
Interessant ist ja, dass an diesem Wochenende nicht nur die AfD ihren Parteitag abgehalten hat, sondern ja auch die SPD, und da ist immerhin der amtierende Kanzler wieder offiziell zum Spitzenkandidaten oder Kanzlerkandidaten nominiert worden. Was da der Unterschied ist und was eigentlich der richtige Begriff ist, haben wir ja schon in einer vorangegangenen Folge diskutiert. Aber ist ja auch interessant, dass das jetzt im Lichte des AfD-Parteitages irgendwie kaum Thema war. Weil es so geräuschlos war und klar war, oder weil einfach die Leute gar nicht mehr so auf die SPD kommen?
Und in Hamburg hat die CDU ja ihre Wahlklausur auch beendet am Samstagmittag. Und Sonntag, dann wenige Stunden danach, war Wagenknecht Showtime in Bonn. Ne? Mhm. Das ist alles so überlagert durch diesen Turbo-Wahlkampf. Normalerweise versuchen Bundesparteien natürlich ihre Wahlparteitage und Parteitage generell alle zu entzerren, weil sie genau eine begrenzte öffentliche Wahrnehmung haben. Und wenn das sich alles überlagert, ist das einfach schwierig. Aber die Stimmung bei dem SPD-Parteitag war natürlich auch fokussiert auf eine Mobilisierungsunterstützung für den Bundeskanzler. Aber genauso wie 2 Prozentpunkte Umfragen bei Politbarometer, die AfD nach oben gegangen ist, ist die SPD eher zurückgegangen. Und das hat mit Sicherheit vieles verkompliziert an so einem Tag, um einen Schub von so einer Veranstaltung mitzunehmen. Das ist unverkennbar, denn das ist ja eine Prognose, auch eine Selbsttäuschung davon auszugehen, dass man auch eine zweite Mal eine Wiederholungsaufholjagd hinbekommt für die SPD, ist ja eine Geschichte, die erzählt wird, die vor allem deshalb funktioniert hat, weil die CDU dramatische Fehler gemacht hat, die CDU-CSU im letzten Wahlkampf, um Laschet mit Söder herum. So, und darauf zu warten, dass die Union wieder gleichermaßen heftige Fehler macht und dadurch irgendwie etwas aufholen zu können, Geschichte wiederholt sich auf keinen Fall in diesem Punkt. Das kann man so nicht sagen.
Ist das dann aber Verzweiflung der SPD, quasi auf den Fehler der anderen zu setzen? Das zeugt ja nicht von eigener Stärke.
Ja, Verzweiflung will ich es nicht nennen, aber wir haben irgendwie keine wirkliche Alternative. Sie sind mitgefangen mit diesem Kanzler und er tritt selbstbewusst wieder an, weil er weiß, wie es ausgeht. Und da hat auch, er hat den Eindruck,
er weiß, wie es ausgeht.
Hat auch, glaube ich, keiner mal den Mut, hinzugehen und zu sagen, es könnte vielleicht auch anders ausgehen. Der ist da in einer eigenen Wirklichkeit mittlerweile. So haben wir auch als Wähler und Wählerin, wie er spricht, auch den Eindruck, dass es eine eigene Wirklichkeit ist, einer von Selbstzweifeln entlegenen Philosophie, erdbebensicher, wird er gewinnen. Und man braucht das innerlich, aber das wirkt so wenig überzeugend bei diesen Prozentwerten, auch bei den schlechten persönlichen Werten, die er eben hat, dass er jetzt unter Frau Weidel schon liegt. Wir haben sowieso eine Show von Unbeliebten, die als Kanzlerkandidaten antreten, aber er ist der Unbeliebteste.
Was sagt das denn über das Binnenverhältnis oder über den Zustand der SPD generell aus, dass, wie Sie es eben beschrieben haben, sich ja eine Partei im Wahlkampf hinter den amtierenden Kanzler stellen muss? Es hätte ja kurz ein Zeitfenster gegeben, so hat man das Gefühl, dass man hätte das Pferd wechseln können, bis dann Boris Pistorius entweder selbst oder gesagt bekommen hat, Scholz macht das weiter. Aber Scholz war ja jetzt noch nie ein Liebling seiner Partei. Die haben ja irgendwie immer miteinander gefremdelt, auch wenn er natürlich eine sehr vorzeigbare Karriere innerhalb der Sozialdemokratischen Partei gemacht hat. Ja. Jetzt ist diese Partei in einer nicht unentscheidenden Wahl an einen unbeliebten Kanzler gebunden, den sie selbst auch nicht unbedingt mag.
Kanzler Malus, ne?
Ja.
Das ist ungewöhnlich.
Ich will nicht sagen eine Zerreißprobe für die SPD, aber das ist ja schon eine heikle Situation.
Ja, das erhöht den Druck auf die Akteure. Aber wir sollen auch nicht vergessen, dass Pistorius ja auch versucht hat, Bundesvorsitzender der SPD zu werden.
Damals in diesem Casting.
Ja, und ist es auch nicht geworden. Er ist auch jetzt kein Liebling aller Flügel der SPD. In der Wählerschaft hätte er natürlich eine andere Resonanz gehabt. Aber er hätte, genau wie Laschet, die Konsequenz gehabt, dass ein amtierender Kanzler neben ihm läuft. Und Laschet hat vieles aufgearbeitet, was damals falsch gelaufen ist. Er war ja in ganz kurzer Zeit nominiert. Es gab gar keine Wahlkampfkonstellation dazu, die entwickelbar war. Dann war diese Ahrtal-Katastrophe, die Söder-Katastrophe anhaltend und so innerhalb der Partei Uneinigkeit, ob er der Richtige und nicht, das ist eine besondere, aber die eine Besonderheit, die nach wie vor existierte, Merkel im Kanzleramt daneben, das ist ganz schwer für jeden Kandidaten und das hätte Pistorius natürlich auch gehabt. Ne? Das ist eine schwierige Situation, die für jeden Kandidaten unter einen besonderen Druck setzt. Also ein Selbstläufer allein wäre das auch nicht gewesen, aber so ist es natürlich sehr schwer für die SPD, eigentlich einen Kanzler zu haben, mit dem man normalerweise punktet, aber der aus dem Ampel aus nicht erkennbar profitiert hat. Obwohl er Lindner rausgeworfen hat, hat er nicht den Schub bekommen, um zu profitieren. Es wirkt nicht so glaubhaft, dass er alles das, was er jetzt Vorschlag hätte machen können und alles hätte nur an Herrn Lindner gelegen. Das nehmen im Moment die Wählerinnen und Wähler ihm nicht ab.
Ich versuche ja gelegentlich mich an Dinge zu erinnern, die wir in vorangegangenen Podcast-Folgen schon besprochen haben. Sie zweifeln mal regelmäßig an meinem Erinnerungsvermögen, aber ja, manchmal mache ich mir Notizen.
Ja, und das ist gut. Schreiben hilft.
Deswegen habe ich diesen Beruf ergriffen.
Ja, das ist gut.
Man kann sich auch manchmal Sachen von der Seele schreiben.
Das ja, hilft auch, ja, das stimmt. Auch gegen Leute. Ne?
Ja, richtig. Mhm. Das macht besonders Spaß sogar.
In diesem Jahr gibt es ja eine Möglichkeit für Sie, für Ihre Fehler auch, wie Sie von den Fehlern loskommen. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie Katholik sind oder nicht.
Natürlich, ich war auf einer, im Publikum sitzen zwei meiner ehemaligen Lehrer. Ich war auf einer ganz katholischen Schule.
Es ist das Heilige Jahr. Und man sind ja ein junger Mann, Sie werden auch neue Heilige Jahre noch mitbekommen. Aber speziell für Chefredakteure ist es ganz einfach.
Ist auch ein heiliges Jahr für Chefredakteure.
Ja, nein, aber Sie können, sonst müssten Sie irgendwie büßen und müssten beichten. Das muss man nicht. Man kann im Heiligen Jahr in Rom durch ein Kirchentorportal laufen und dann sind die Sünden vergeben. Das ist für Chefredakteure also ideal.
Vielleicht könnten wir das bei der VRM zur die Kantine oder so, einmal durch die Kantine.
Nee, nee. Und dann nein, das ist schon was Heiliges. Das kann man jetzt nicht einfach so diskreditieren. Das ist schon was Besonderes. Und ich empfehle es Ihnen. Ne? Sie können ja zweimal durchgehen, mal angesichts der Fülle vielleicht, der Fehler, die man
es sind ja, es kann. Sind ja hier im Raum auch Mitglieder der Geschäftsführung. Also wir haben jetzt gerade das Heilige Jahr für Chefredakteure aufgerufen. Ja. Das möchte ich nur noch mal betonen. ich werde darauf zurückkommen. Sie haben, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor wir jetzt irgendwie da gelandet sind, Herr Kort, das ist verblüffend, was Sie für Gedankensprünge. Mm. Sie haben in einer der vorherigen Podcast-Folgen schon mal den Erfolg der vergangenen Kampagne der SPD nicht nur darauf begründet, dass die CDU Fehler gemacht hat, sondern dass das auch eine sehr zugeschnittene und auf den Punkt gebrachte Kampagne mit dem Thema Mindestlohn, Respekt und einem zugegebenermaßen damals noch nicht so vorbelasteten Spitzenkandidaten mit Olaf Scholz war. Erkennen Sie denn so eine ähnliche Linie in der aktuellen Kampagne der SPD wieder?
Der Versuch ist auf jeden Fall da, daran anzuknüpfen. Aber die Wettbewerbssituation ist eben eine andere, sodass das diesmal nicht gleichermaßen greifen wird. Wir kennen es von den Grünen beispielsweise, die die gleiche Mindestlohnhöhe einsetzen wird. Das verfängt nicht in dem Maße, wie es damals. Damals war es eine Rückerinnerung an die Sozialwurzeln, die die SPD ausmacht, auch an Arbeitnehmertraditionen, die die SPD zum Großthema gemacht hat. Das ist diesmal in der Wettbewerbssituation nicht das Alleinstellungsmerkmal, was es damals war. Also das kann man nicht als Evergreen wiederholen.
Ich habe mal ein Hintergrundgespräch mit einem Sozialdemokraten aus der Kommunalpolitik geführt. Der hatte die Theorie mit Blick auf die eigene Partei, dass die SPD mit dieser Sozialstaatspolitik in Anführungszeichen gar nicht mehr ihr eigenes Wählerklientel auch in dem Maße erreicht, weil sie, etwas übertrieben gesagt, mit der Gießkanne durch die Landschaft gelaufen sind und haben einfach sehr viele Sozialausgaben möglich gemacht, sodass es aber gefühlt auch das eigene Klientel nicht mehr erreicht, weil die sagen, es reicht jetzt irgendwann auch mal, wenn wir kein Geld mehr haben, um quasi Gesamtdeutschland zu finanzieren.
Ja, das stimmt.
Hat er damit recht?
Hat er recht. Das kann man so sehen, kann man so einordnen. Viele Arbeiter haben auch bislang auch die AfD gewählt als eine wirkliche Alternative offenbar bei dem Thema, die sich auch prekärer Konstellationen in deren Wahrnehmung deutlicher annimmt. Faktisch wissen wir, viele Wählerinnen und Wähler wählen gegen die eigenen Interessen. Und die Ökonomen als Kollegen haben ja jetzt auch nochmal sehr intensiv das AfD-Programm auch auseinandergenommen. Da ist also nichts da, was irgendwie sozialpolitische Nähe ausmachen würde. Da ist nichts da, was gerade prekäre Arbeitsverhältnisse bedient. Im Gegenteil. Und, aber Wählerinnen und Wähler gehen eben nicht nur davon aus, die Programme zu lesen, sondern sie haben oft viel verschiedene komplexe Motive, die eine Rolle spielen.
Sie haben ja vorhin schon über die Umfragewerte gesprochen. Wir haben auch schon darüber diskutiert, dass sie ja im Moment mit prozentualen Abweichungen einigermaßen manifestiert sind, weshalb man ja schon ableiten kann, zu was es vielleicht am Ende reichen könnte. Eine Grundfrage ist im Vergleich zu den USA, als Sie ja bei engen Umfragewerten schon ein gewisses Magenkrummeln hatten und gesagt hatten, das geht eigentlich dann in Richtung Donald Trump. Warum sind denn in Deutschland die Umfragen auch im Hinblick auf den Wahlausgang valider als in Amerika, wo wir regelmäßig böse Überraschungen erleben oder Überraschungen erleben, um es wertfrei zu sagen?
Ja, die. Das ist schwer einzuordnen, warum jetzt die Amerikaner so weiter so fehlerhaft sind. Ich sehe gar nicht die Umfrageinstitute so in der Pflicht, sondern eher was Medien. Das ist ja hier, wir sind ja im Teil.
Ich fühle mich angesprochen.
Genau, wir können ja immer so ein bisschen einen kleinen Block machen, Medienbeschimpfung.
Fühlen Sie sich, wir sind unter uns.
Ja, weil natürlich es interessanter ist, Klickzahlen, Zuschauerzahlen, Einschaltquoten, Zuhörerschaften hinzubekommen, wenn ein knappes Rennen vorhergesagt wird. Und das war mein Eindruck. Das war Datenvorlagen, die Popular Votes, die Stimmen in einzelnen Ländern, wer dann welche Wahlstimmen bekommt, das kann man nicht wirklich vorhersagen. Das ist ja knapp. Und dadurch kann die Radikalität für das Electoral College sich fundamental ändern. Aber die Popular Votes, die hätte man insgesamt natürlich präziser vorhersagen können. Aber was Medien daraus machen, ist, sie wollen einfach nicht vorhersagen, dass einer ganz klar gewinnt, dann ist die Sache langweilig und dann schaltet sich niemand mehr dazu. Das ist hier nicht der Fall. Insofern ist das hier anders gelagert. Aber die Umfragedaten sind natürlich 2-3% von den seriösen Umfrageinstituten Fehlerkorridore sind. Das sind Korridore, die angegeben werden. Und wir wissen, dass das zum Wahltag hin auch immer abgewichen ist bei den letzten Wahlen. Aber ich finde, das Erstaunliche ist diese eingefrorenen Werte, die wir seit dem Ampel aus eigentlich haben. Ich hatte schon erwartet, dass eine Veränderung, eine Dynamik sich entwickelt. Sie ist nicht wirklich erkennbar. Ganz kleine Veränderungen, keine großen. Und wir haben aus der Wahlforschung jetzt auch nicht die Vergleichsmaßstäbe, weil vor 40 Jahren ist die letzte Koalition geplatzt, vor 20 Jahren die letzte
Vorgezogen. Da waren Sie auch schon dabei vor 40
Jahren. Ja, genau.
Als Jungprofessor.
Ja, heute als Fossil. Und so haben wir also nicht die Muster, die das vergleichen lassen. Aber ich kann jetzt auch nicht erkennen, woher eine große Dynamik noch kommen sollte in den verbleibenden 5 Wochen. Klar gibt es sogenannte Disruptionen auch von den externen Ereignissen, die noch eintreten können. Aber wenn das nicht eintritt, sehe ich vielleicht eine langsame Entwicklungslinie, aber nicht etwas fundamental Verändertes. Und das ist eine Vormärz im Moment, in dem wir uns befinden, könnte man sagen, in der historischen Konstellation. I und E. Brauche ich nicht erklären, ne?
Nee, ich bin im Bild.
Ja. Ihren Blick war ich gerade ein bisschen unsicher.
Nee, ich habe im Gedanken woanders.
Ja, okay. Also das ist schon so, dass alle irgendwie Merz zur Braut haben wollen und das sich auch nicht so schnell im Moment von den Datenlagen ändert.
Gucken wir auf Robert Habeck.
Mhm. Der war ja auch gerade in Mainz, ne?
War gerade in Mainz, tatsächlich ein Riesenauflauf. Ja. Die Halle war tatsächlich zu klein, also es mussten fast mehr Leute draußen bleiben, als drin waren. Ich habe Bilder von den Schlangen gesehen, ja, die sich tatsächlich im Rund, also es gibt einen riesen, positiv gesprochen, Hype, neutral gesprochen, ein Interesse an ihm. Ja. Und ich glaube, oder würde mich jetzt Ihre Einschätzung interessieren, wie man das differenzieren kann zwischen ihm als Typen, den man vielleicht mal erleben wollte, oder dem, was er tatsächlich inhaltlich zu liefern hat, weil ja auch seine Umfragewerte gerade steigen.
Ja, genau. Die Grünen, das würde ich auch prognostizieren, werden am Ende wahrscheinlich vor der SPD liegen. Die arbeiten sich so langsam wieder hoch. Die welkenden Grünen, die haben wieder Wasser gekriegt, offenbar. Und das Angebot, was er macht, ist eben sehr authentisch, ganz offenbar, dass er ein guter Redner ist, dass er sehr menschelt, dass er nicht künstlich irgendwie floskelhaft daherkommt, sympathisch daherkommt, zeigen die Umfragedaten ja auch. Deswegen zieht er als eine Art von Popstar schon in der Politikarena und die Leute wollen sich das aus der Nähe mal angucken. Aber die K-Frage ist ja nicht mehr die Kanzlerfrage, sondern die Küchenfrage, die Küchentischfrage. Und er hat sich aus dem Heizungskeller hochgearbeitet in die Küche. Das ist schon.
Jetzt ist die Frage, wie viel Stockwerke sein Haus hat.
Ja, aber ich finde schon, das war ein kluger Schachzug. Und als Angebot, das zu formulieren, überzeugt offenbar die Leute. Und was alle spüren, das ist ein veränderungspatriotisches Herangehen, so eine Zumutungsmut. Er möchte ambitioniert was verändern. Und klar wissen wir, dass er auch Fehler gemacht hat, die gibt er auch zu, dass er nicht alles erreichen konnte, was er machen konnte. Das gilt für die anderen auch. Aber anders als andere, die sagen, es bleibt alles so, ist er einer, der einfach angreifen möchte und das ausformuliert. Das macht Leute neugierig.
Und ihm ist es ja offenbar gelungen, er ist aktueller Wirtschaftsminister einer gescheiterten Koalition und die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist so bescheiden wie seit langem nicht mehr. Ja. Wenn man sich jetzt aber diese Beliebtheitswerte und das, was Sie beschrieben haben, anschaut, hat er es ja offenbar geschafft, dieses Image abzulegen, obwohl er dieses Amt ja gerade noch ausführt.
Also er formuliert ja, wir werden alle ärmer und ich begleite euch dabei. Das ist natürlich eine interessante Konstellation für einen Wirtschaftsminister. Ne? Ist fast schon wie eine Trauerbegleitung. Ne? Passt zu dem, aber passt eben nicht dazu, dass er Zuversicht ausstrahlt. Also diese Warnmeldung der Wirtschaft täglich, kann man sagen, die Wirtschaft warnt vor zu wenig Umweltschutz, die Wirtschaft warnt vor zu viel Bürokratie, die Wirtschaft warnt am Ende auch vor Lohn. Das ist dieses Warngejammer macht er überhaupt nicht mit. Das ist das Interessante. Und die Leute saugen gerne natürlich bei diesem immer Schlimmerismus, den ja ihre Zeitung auch immer wieder prägt, dass alles immer schlechter wird.
Oh, Herr Kort.
Ja, nicht?
Jetzt sind wir schon, also wir könnten wir jetzt ausführen, aber natürlich schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, aber wir versuchen ja auch positiv. Ja. Konstruktiver Journalismus ist ja heute angesagt.
Ja gut, deswegen sind wir hier. VM-Kunden und Abonnenten und Leser sind natürlich auf Konstruktivität gepolt. Das ist was Besonderes.
Aber
ist klar, aber die Grundstimmung ist natürlich Überbietungskampf in diesem immer Schlimmerismus, diese Gejammer als Folklore geradezu. Und da setzt er sich ganz klar von ab. Bei den Schwierigkeiten, die da sind, sagt er, gibt aber auch Möglichkeiten. Und das ist ja interessant, auch das demokratische Potenzial besteht ja auch darin, dass nichts in einer Demokratie passiert, sondern wir gestalten es selbst. Und da steht er. Und dann stellt er auch mehr Fragen als Antworten, aber das kommt eben an. Natürlich ruft er auch als Person Widerstand und wieder viele Widersacher hervor.
Enorm.
Er polarisiert also sehr. Ne? Das darf man nicht verkennen, aber ich finde es schon interessant zu sehen, wo überall sie auftauchen. Mittlerweile die Grünen mit Habeck brauchen sie größere Hallen. Das ist auch eine Aussage.
Aber helfen Sie mir doch vor allen Dingen mal oder vielleicht
gerne
auch den Hörern. Egal, was ich jetzt sage.
Ja, genau. Ja,
okay. Jetzt habe ich quasi ein bisschen Gestaltungsspielraum.
Ja. Deswegen bin ich hier.
Also das in Anführungszeichen Schlimmste, was Sie im Moment als Journalist machen können, ist Kommentare zum Thema Robert Habeck zu schreiben, weil Sie bekommen so viel polarisierende Post in meistens die eine
Noch
Richtung.
Noch schlimmer, wenn Sie zur AfD irgendwas sagen.
Ja, das bei mir mache ich auch regelmäßig. Oder FPÖ, das geht auch gut ab.
Wer sich da an mir abarbeitet, ist furchtbar, ja.
Aber wie ist denn jetzt aus Ihrer Sicht tatsächlich seine Bilanz? Also es gibt ja die einen, die sagen, er ist als Wirtschaftsminister, die Wirtschaft liegt am Boden. Dann gibt es die anderen, die sagen, naja, aber er muss 16 Jahre Merkel aufholen. Jetzt hat man in der kurzen Zeit, was er angeschoben hat, keine Chance. Dann gibt es die anderen, die sagen, dann guckt man sich aber seine Projekte an, da sind auch ein paar gegen die Wand gefahren. Dann gibt es welche, die sagen, er spricht es aber wenigstens aus. Die anderen sagen, der labert eigentlich nur daher.
Ja.
Helfen Sie uns doch mal, was hat
Kommt
er denn
auf den
für eine
Maßstab
Performance
an, wie man es einordnet. Ich finde, der erste Maßstab muss, glaube ich, sein, diese Krise sich nach 81 Tagen des Regierens nochmal zu vergegenwärtigen, faktisch ohne russisches Gas von heute auf morgen, zumindest mit starken Einschränkungen, mit einem Krieg konfrontiert, mit leeren Gasspeichern. Das fand ich jetzt absolut brillant, wie die Bundesregierung insgesamt agiert hat. Diese Sonderfonds für die Bundeswehr aufzulegen. Wir hatten warme Heizungen. Die Energiepreise wurden gedeckelt durch verschiedene Konstruktionen, dass wir es bezahlen konnten. Das will ich nicht wegdiskutieren. Das war eine gigantische, große Herausforderung, die die Bundesregierung fast ein Jahr lang ganz neue Wege hat gehen lassen und bei dem sie auch hohe Zustimmungswerte bekommen hat. Das hat er als Wirtschaftsminister auch mitverantwortet und hinbekommen. Und das Umschalten dann in diese Transformationsideen, angefangen von diesem grausamen Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz, ist dann eben nicht wirklich gelungen, vor allen Dingen aber auch deshalb nicht gelungen, weil die drei dann nur noch sich selbst profiliert haben und keinen Konfliktmechanismus gefunden haben. Ein anderer Maßstab wäre, inwieweit wir es geschafft haben, erneuerbare Energie zu produzieren, aufzubauen. Da sind ja die Bilanzen großartig fürs letzte Jahr. Ne? Und das ist letztlich die Energie, Sonne, Wasserkraft, Wind, die ja immer da ist, die nichts kostet. Das ist ja die Gesamtphilosophie, die dahinter steht. Ne? Also etwas in diesem Bereich angestoßen zu haben, was auch offenbar bleibt, wäre ein anderer Maßstab. Wenn man die harten Zahlen der Wirtschaft sieht, spricht nicht viel für seine Bilanz. Da ist eher sein Argument dann, das muss man gewichten. ob das Strukturnachteile waren, das Erbe von Merkel anzutreten. Aber Merkel kann man ja dazu jetzt auch nicht nur fragen, sondern man kann es nachlesen. Sie hat ja Täterwissen geradezu, ne? Was sie aufgeschrieben hat.
Ja, aber sie hat ja über 600 manches auch Seiten. Weggelassen. Ja.
Ja. Ja, aber sie ist mit sich da, glaube ich, im Reinen. Aus der Situation heraus war das letztlich alternativlos, was sie gemacht hat. So steht es da drin. Und daran glaubt sie bis heute.
Wir haben eben schon über die, sage ich mal, in Stein gemeißelten Umfragewerte gesprochen. Mhm. Die Ampel ist ja auch daran gescheitert, dass drei Parteien schon regelmäßig auch zueinander gefunden haben, ja, aber sie zum einen es nicht geschafft haben, die Kompromisse, die sie gefunden haben, positiv zu konnotieren oder in die Öffentlichkeit zu bringen. Und natürlich, ehrlicherweise ganz am Ende, das Heizungsgesetz war der Anfang. Wir haben aber auch immer noch keinen Haushalt. Also es gibt ja schon auch Kritikpunkte, die offensichtlich sind. Jetzt ist es ja aber bei den aktuellen Mehrheitsverhältnissen, die ja auch nach der Wahl rauskommen könnten, sehr wahrscheinlich, dass es wieder ein Dreierbündnis werden wird. Allein wenn man ja die hohen Prozentzahlen der AfD rausrechnet, die ja nicht mitkoalieren.
Im Moment reicht es für eine Zweierkoalition. GroKo und Schwarz-Grün.
Obwohl GroKo ja in Anführungszeichen, weil GroKo ist ja mit den Werten der AfD keine GroKo mehr.
Ist ja, Angola. Ja, gut, Angola, das stimmt. Eine andere Farbgebung GroKo wäre, ist eine klassische Begrifflichkeit, eine lagerübergreifenden Parteienbündnis, bei dem eben beide starken Parteien dabei sind. Das ist ja hier nicht mehr gegeben, aber formal wäre es natürlich eine Wiederauflage einer GroKo oder eben einer schwarz-grünen Koalition.
Glauben aber Sie, dass ein Zweierbündnis mehr Chancen hat als ein Dreierbündnis?
Also alle Ministerpräsidenten, die zwei oder drei dann hatten, sagen immer, das ist wirklich viel mehr aufwendiger, da Kompromisse zu finden. Es ist zeitintensiver, es ist konfliktreicher. Schwieriger. Aber die Mainzer Ampel als sogenannte gute Ampel macht es ja vor, wurde auch wiedergewählt, dass es auch funktionieren kann, soweit es nicht nur Männer sind, offenbar. Mhm. Da hatte Merkel ja auch ihren Ausruf Männer, sehr prägnant. Und da hatte sie ja auch recht, dass drei sich selbst gut findende Männer nicht immer zusammenarbeiten.
Deswegen und probieren sie es ja in Rheinland-Pfalz jetzt aus in der Gewichtung, erst drei Frauen und jetzt zwei Frauen und ein Mann. Ja. Also wie viele Männer quasi eine funktionierende Koalition verträgt.
Ja, so kann man es sehen. Aber die Zweierkonstellation wird, auch wenn es natürlich die CSU immer dabei ist, aber trotzdem als Bundesparteien gedacht, sind es zwei. Das ist wäre eine einfachere Lösung, sich auf etwas zu verständigen. Einfacher ist es, weil die Rahmenbedingungen klarer sind. Es geht um Sanierung, es geht um Reparatur, es geht um neue Ressourcen zu erschließen, finanzieller Art, sodass die Startbedingungen, sich einigen zu können, viel klarer sind, als das bei der Ampel je der Fall war. Aber dahinter liegt in der Tat die Frage, welche neue Grammatik des Kompromisses finden wir? Den zu heiligen. Den herauszustellen, nicht nur die Mehrheitsverhältnisse, die Mehrheitsregel als eine wichtige liberale Demokratiestruktur zu würdigen, sondern auch den Kompromiss als das wichtigste Instrumentarium, was wir in einer liberalen, offenen Gesellschaft hier haben, nochmal zu würdigen. Denn es ist unter den Bedingungen der AfD, nur gibt es ein polarisiertes Entweder-Oder. Da wird jeder Kompromiss als voller Kompromiss dargestellt. Unter Bedingungen der digitalen Moderne ist es auch schwer, weil vieles sich volatil anfühlt, was wir gar nicht mehr beschließen müssen. Das ändert sich sowieso. Da hat er irgendwie auch keinen Zulauf. Die Erfahrungen mit der Ampel waren grausam im Blick auf Kompromissbildung. Also da müssen wir dran arbeiten. Das ist das, was bleiben wird. Den Kompromiss zu würdigen, zu heiligen, auch Formen von neuer Kompromissbildung zu finden, die wirklich tragfähig sind. Weil die Interessen werden unterschiedlich bleiben, aber wir erwarten als Wähler auch in einer Koalitionsregierung, dass die zu Kompromissen kommen, die nicht nur Schnittmengen sind, sondern den Kuchen vergrößern. Darum geht es ja. Schnittmengen, das kann auch jeder.
Zumal ja auch Schwarz-Grün auch ein Zweierbündnis ist, weil da macht die CSU ja nicht mit, wenn man dem Chef glaubt.
Ja, aber wer glaubt Söder?
Die Bayern.
Ja, also der hat genau vor 4 Jahren, muss man daran erinnern, wirklich Bäume umarmt. Er war ein ganz, ganz Grüner bei der letzten Bundestagswahl und da hat er es eben darauf angelegt, irgendwie Laschet vor sich herzutreiben. Und das ist ihm ja auch gelungen. ich am Abend der Wahl war Laschet immer noch überzeugt. Ich konnte mit allen Akteuren sprechen, weil diesmal das ZDF dran war, um diese Berliner Runde zu organisieren, liefen die alle an mir vorbei, alle ganz kurz sprechen können. Er war 100% überzeugt, dass er ein Jamaika-Bündnis noch eine Chance hat hinzubekommen und hätte ja mit Lindner und Habeck auch hinbekommen, die Mehrheitsverhältnisse. Das hat Söder auch zerstört, weil Söder gesagt hat, wenn in der Nacht noch, wenn Grün-Gelb sich verständigt, dann nicht mit Laschet, sondern nur mit ihm. Also da, das ist schwer zu durchschauen. Auf jeden Fall niemand ernsthaft in der Berliner Republik nimmt die Aussagen so wahr, dass man davon ausgeht, dass er bei dieser Aussage auch bleibt. Das Söderhafte ist das Sphinxhafte.
Aber was ist denn das Kalkül dahinter? Weil ich würde jetzt einem Ministerpräsidenten und wenn ich ihm dann seinem Beraterstab drumherum in irgendeiner Form einen Plan, ein Kalkül unterstellen, wo man ja weiß, mit welchen Aussagen man sich wie platziert. Was ist denn das Kalkül dahinter?
Das ist schwer zu sagen.
Inklusive jetzt der Fehde mit Daniel Günther.
Ja, das ist schwer zu sagen, weil normalerweise, bevor es die Kanzlerkandidatur gab, war es praktisch etwas, um gegen Wüst was in der Hand zu haben. Das war praktisch diese schwarz-grüne, gut laufende Landesregierung in NRW, ist ihm ein Dorn im Auge. Und insofern wollte er Wüst damit auch diskreditieren. Nachher ist es schwer zu sagen. Es kann an Aiwanger liegen, denn er hat sich ja strategisch verkalkuliert durch sein Grünen-Bashing bei der Bayernwahl auch, hatte er am Ende nur den Aiwanger. Und der Aiwanger hat sich ja selbst isoliert und selbst dämonisiert und ist am Rande des Spektrums noch Demokrat zu sein. Und er musste am Ende mit ihm koalieren. Auch das ist vielleicht im Nachhinein nochmal eine Legitimation, dass er das richtig gemacht hat. Es fällt mir wirklich schwer, weil klar, er argumentiert immer aus CSU-Sicht und glaubt, dass dadurch er mehr CSU-Potenzial in Bayern bekommt. Das ist aber nicht belegt. Es ist schwierig für Mitteparteien, finde ich, so zu argumentieren, weil er sie ja nicht nur diskreditiert, sondern weil er sie praktisch aus dem Spektrum von demokratischen Parteien fast schon rauskatapultiert. Es ist ja nicht ein Wettbewerber im Wahlkampf, sondern es ist eine Angstfolie, die er gegen die Grünen aufzieht, die nicht nur unberechtigt ist, sondern die auch vollkommen falsch ist, wenn man versucht, die offene Mitte-Gesellschaft nicht nur zu verteidigen, sondern über unsere Empathie aus der Mitte auch zu erweitern. Und das zerstört er.
Letzte Frage von mir, bevor wir noch zu ein, zwei Zuschauerfragen kommen, weil ich das ja eben angekündigt hatte. Es gibt nicht wenige, die sagen, diese Wahl jetzt, auch mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse, ist wichtig. Aber die Wahl 2029, so denn wir denn 2029 turnusgemäß wieder wählen, die ist wichtiger, weil es jetzt davon abhängt, ob es eine neue Koalition in dem Thema Bündnisfähigkeit hinbekommt, natürlich auch immer mit dem Blick auf das Erstarken der AfD. Sehen Sie das auch so?
Nein, also so langfristig kann Politik gar nicht strukturiert sein. Gerade das, die letzten 4 Jahre oder 3 Jahre zeigen ja, was alles eintreten kann, wie sich die Rahmenbedingungen fundamental verändern. Das sehe ich nicht so. Das ist ein neues Spiel, eine neue Herausforderung. Die Parteien jetzt, die antreten, wissen genau, dass sie die Chance nutzen müssen, Probleme zu lösen, die nahe liegen, mit neuem Sondergeld, mit neuen Ressourcen. Und das ist so offenkundig. Und ich habe ein großes Vertrauen auch in die Lösungskapazität der Parteien, dass sie das auch hinbekommen. Und wer sich in dem Schatten dann am Ende wiederfindet und dadurch stärker oder schwächer wird, das kann man überhaupt nicht vorhersagen. Also wir haben da keine Konstante über so viele Jahre. Wir haben jetzt auch wilde neue Parteien. Vor einem halben Jahr hatten wir auch gedacht, BSW ist auf jeden Fall drin. Deswegen habe ich ja das Brombeerhemd heute auch angelassen.
Haben Sie erst shoppen gegangen, ja?
Ja, ja, genau. Und im Moment macht es ja nicht den Eindruck, dass sie BSW am Ende reinkommt. Also so eine Pop-up-Partei, die entstanden ist, kann ja wiederkommen mit irgendeinem Talkshow-Mandat, irgendeiner, mit der man nicht rechnet. Das ist schwierig vorherzusagen. Wir können jetzt 4 Fraktionen im Bundestag sehen, wir können aber auch 8 Fraktionen über 3 Direktmandate im Bundestag sehen. Das wird auch die Konstellation der Mehrheitsfindung fundamental verändern. Also 4 Jahre, so kann vielleicht ein Chefredakteur im Voraus denken. Das traue ich Ihnen natürlich auch persönlich zu.
4 Jahre, Dankeschön, ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Doch, Ich würde sie da auch nie unterschätzen.
Jetzt bin ich ja fast schon gerührt.
Ja.
Wenn es kein Podcast wäre, würde man sehen, dass ich rot werde.
Nein, man kann auch falsch vorausdenken.
Ach so, okay. Aber Hauptsache denken,
ja,
oder?
Ja. Also denken hilft.
Ja.
Und schreiben, richtig schreiben.
Herr Korte, zum Abschluss des offiziellen Teils. Sie sprechen ja in den Podcasts immer mein großes Redaktionsteam an, was mir ja quasi hilft, mich aufs Gleis zu setzen, ja, um das einigermaßen hinzubekommen.
Klar.
Dieses fabelhafte Redaktionsteam hat es innerhalb der letzten...
Ah.
50 Minuten geschafft, Ihnen ein paar Brombeeren zu organisieren.
Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Das ist gut. Ja.
Das ist also großen Respekt. Ich weiß nicht, wo ihr die so schnell her habt, aber großen Respekt dafür.
Also
die
Presse unterstützt den Sofortismus. Ne?
Ja.
Das ist ein Ergebnis des Sofortismus.
Wir sind handlungsfähig, lecker. Allerdings knüpfen wir das auch immer an Verbindungen. Sie müssen aufessen, Herr Korte.
Köstlich, wunderbar. Schmeckt sehr, sehr gut.
Dann haben wir Herrn Korte jetzt kurz die Möglichkeit gegeben, um genüsslich durchzuschnaufen. Und dann würde ich quasi auf die Uhr geguckt. Wir hätten noch 10 Minuten für Fragen aus dem Publikum. Dort steht ein Mikrofon. Wer möchte, kann gerne aufstehen und ans Mikrofon treten und Herrn Korte die Frage stellen.
Ja, es ist eigentlich, wollte ich Sie noch mal ein bisschen unterstützen. Nicht, dass Sie das brauchen, aber gerade wegen der letzten Frage. Das war mir ein bisschen zu schnell, dass Sie gesagt haben, da ändert sich zu viel. Ist nicht gerade diese Situation, die wir haben könnten, die GroKo in Anführungszeichen oder ein Dreierbündnis, was es über einen Zeitraum mit wenig veränderten Rahmenbedingungen, also viel disruptiven Entscheidungen in Europa und so weiter, nichts Vernünftiges auf die Reihe kriegt, das, was die Leute dann enttäuscht und wo Sie sagen, das war eure letzte Chance, liebe demokratischen Parteien in der Mitte, ab jetzt wollen wir was anderes. Und ob nicht unter dem Gesichtspunkt 2029 dann doch eine ganz entscheidende Wahl ist.
Ja, also vielen Dank nochmal für die präzise Nachfrage. Klar, wenn es so ist, wie Sie es schildern, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Aber... warum, also ich unterschätze nicht die Akteure. Die Konstellation jetzt war zu dritt eine schwierige. Zu zweit sehe ich das nicht so schwierig an. Und ich sehe eben auch, dass die Startbedingungen jetzt klarer sind, was zu tun ist. Und wenn dann Mehrheiten da sind, kann ich mir vorstellen, dass man auch Probleme abräumt. Und das ist die Voraussetzung, dass auch bei Transformation die Blickrichtung darin besteht, dass es besser wird. Was wird besser in den 4 Jahren? Und wenn es schlechter wird, dann sehe ich das Szenario, was Sie aufgelistet haben. Aber ich unterschätze nicht die Akteure, nicht den Willen, die eigene Mehrheit auch zu erweitern. Und ich unterschätze auch nicht, uns vielleicht weniger stabilitätsfanatisch mit all diesen Dingen umzugehen. Denn es liegt ja an uns, dass wir immer nur das Bekannte wählen, nicht das Unbekannte, dass wir Minderheitsregierungen nicht schätzen, experimentelles Regieren nicht wirklich schätzen, sondern nur das, was Sicherheitsdeutsche immer wieder abbildet und was sich wiederholt. Da kann sich ja auch was ändern unter den Rahmenbedingungen von Krisenerfahrung. Auch das schließe ich nicht aus, weil die Zustimmungswerte für auch die neu gebildeten Koalitionen im Osten sind ja auch nicht schlecht, sodass auch hier vielleicht schon neue Formate des Regierens sich herausbilden, die man dann vielleicht auch sympathischer sieht, als man das vorher gesehen hat. Also ich sehe einfach den Optionsraum, dass es besser wird, auch als gegeben, und da bin ich einfach Optimist.
Dankeschön. Die nächste Frage.
Wir haben über die Hochrechnung oder Prognosen gesprochen, wo Sie ja gesagt haben, die sind relativ fest zementiert, da ist wenig Bewegung drin. Mhm. Ich meine, es wäre am letzten Freitag gewesen, das Politbarometer des nahen ZDF.
Ja.
Danach hat die FDP 4%, die Linken 4, das BSW 4 und alle sonstigen 8%.
Ja.
Wenn das so käme, dann hätten wir nur ein Vier-Parteien-System im Bundestag, was natürlich die Koalitionsbildung vereinfacht vielleicht. aber 20% aller Wählerstimmen wären nicht im Bundestag vertreten. Das halte ich für relativ viel. Ist das demokratiegefährdend auf Dauer? Und was könnte man dagegen tun?
Das stimmt, diese Rechnung kann man genauso machen. Und wenn die das über die drei Direktmandate nicht hinbekommen, kann es auch sein, dass es vier sind. Und dann haben wir sehr viele Sonstige im Prinzip, die dann nicht mit eingerechnet werden. Nein, ich sehe das nicht so, weil die Möglichkeit über das Verhältniswahlsystem haben wir ja, dass dies übersetzt wird in den Mehrheitswillen auch der Mandate. Das ist eine Akzeptanz, die in der Bevölkerung eine große Rolle spielt. Diesmal kommt ja als Sonderkonstellation dazu, dass man, wenn man in einem Wahlkreis gewinnt, nicht automatisch auch dann im Bundestag ist. Das ist etwas, was von dieser Regel abweicht. Aber ich sehe nicht, dass grundsätzlich die Frage der Repräsentation in Frage gestellt wird. Es wird eher aufgerechnet, dass die Klarheit der stabilen Verhältnisse positiv gesehen wird, als dass meine eigene Stimme vielleicht diesmal sich nicht abbildet. Das ist wie ein Zielkonflikt. Ich sehe aber, dass viele diese zu vielen Parteien als bedrohlich, schwierig ansehen und eine klare Konturierung im Bundestag eher schätzen. Also ich glaube, dass diese Sympathie der Klarheit, der Stabilität, der Verhältnisse überwiegt gegenüber dem Angst, der Sorge, vielleicht auch der Trauer, dass meine eigene Stimme sich nicht abbildet. Aber weitergehend ist natürlich die Frage, ob wir nicht über andere Instrumente zusätzlich nachdenken, um eine Verlebendigung auch des Parlamentarismus aktiv einzubringen, was beispielsweise über die Ebene von Bürgerräten vieler Art versucht wird. Also eine Mitmachkonstellation zu schaffen, die sich bei vielen Themen durchaus bewährt hat. Nicht den Weg, nur direkte partizipative Elemente einzuführen, aber über die Bürgerräte diskursive Elemente einzuführen bei schwierigen Themen, bei offenen Themen, was auch immer, das bewährt sich auf jeden Fall. Und anreichernd praktisch in einer Bewegung, die viele betrifft, etwas aufzufangen, was vielleicht im Bundestag dann als Formation nicht vorhanden ist. Also das wäre eher diese Formatergänzung, die dann eine Rolle spielt, wenn es wirklich dazu käme, dass so viele Sonstige sich am Ende nicht abbilden.
Unqualifizierter Zwischenruf, bei nur vier Fraktionen hätten wir diesen räumlichen Engpass im Bundestag wenigstens wieder gelöst mit den
vier Stimmen. Das stimmt. Also das Einzige, was sicher ist, ist 630. Ne? Das ist die Sitzplatzzahl wird sich nicht verändern. Das ist das Sicherste, was es diesmal gibt, mehr nicht. Man kann da schon anfangen zu schrauben, aber das macht im Moment die Dramaturgie für die Aufstellung der Listen und so weiter nochmal in einem doppelten Sinne problematisch. Einmal werden über 100 auf jeden Fall weniger im Bundestag sein und nicht jeder, der eben einen Wahlkreis gewinnt, ist mit drin. Und insofern will jeder versuchen, sich oder viele nochmal über eine Liste besonders abzusichern, auch wenn man meint, schon sicher Wahlkreiskönigin oder König zu sein. Insofern war die Listenaufstellung noch nie so schwer und so umkämpft wie bei diesen Wahlen. Und das kann man auch verstehen.
Noch eine Frage.
Meine Frage dreht sich um den Koalitionsvertrag. Sie hatten das selbst angesprochen. Das Regierungsprogramm der Ampel war nach 100 Tagen hinfällig. Und es ist in der heutigen schnelllebigen Welt vielleicht unmöglicher denn je, 4 Jahre Regierungsarbeit vorauszuplanen, bis ins Kleinste. Deshalb die Frage an Sie, wäre es nicht vernünftiger, sich den Koalitionsvertrag sofort zu sparen, viel Zeit zu sparen, direkt loszulegen und neue, andere Formate der Konsensfindung in der Regierung auszuprobieren? Ja. Was könnten Sie sich da vorstellen?
Finde ich absolut richtig, sehe ich auch so. Das ist entweder nach einem Jahr oder 2 Jahren abgearbeitet. Da hat der kleinere Partner der Koalition immer Angst vor. Deswegen hatte bei der letzten großen Koalition Andrea Nahles auch vorgeschlagen, in der Mitte der Legislatur nochmal eine Vereinbarung zu treffen, damit nicht nur nach 2 Jahren, wenn alles abgearbeitet ist, im Kanzleramt Merkel alleine entscheidet. Das war sehr clever. Wird natürlich von uns als Wählern oft interpretiert, oh, die sind sich uneinig, jetzt müssen sie sich auf etwas Neues verständigen. Aber angesichts des Gewissheits schon des Alltags, des Regierens, muss man eigentlich ein Jahr ein Sofortprogramm sich darauf verständigen, das reicht doch aus, auf 20 Seiten das zu beschreiben. Und dann nacharbeiten, und zwar auch nicht nur in Koalitionsausschüssen. Da wäre ich jetzt auch kritisch im Blick auf die Legitimation der Entscheidung, weil nicht nur die Parteivorsitzenden sollten das regeln. Ich finde es ein wichtiger Punkt, der im Kabinett eine Rolle spielt und im Parlament, aber nicht nur die Parteivorsitzenden. Also muss man aus meiner Sicht sehr schnell, sehr zügig für ein Jahr ein Sofortprogramm hinbekommen und dann nacharbeiten in Formaten, die Kabinettsklausuren sein können, vielleicht kleinere Kabinette, also wir haben ja nun Sicherheitskabinett, aber verschiedene Themenkabinette auch bilden, das wäre eine Möglichkeit, eine andere Integration von der Fraktionen, der Mehrheitsfraktionen, der Regierungsfraktionen, die eine Rolle spielen. Da ist noch nicht alles ausbuchstabiert, was man an modernen Formen von Kooperation einbringen kann. Denn moderne Macht ist ja gar nicht irgendwie Hierarchie und Ressourcen, sondern es ist die Bildung von Bündnissen. Das macht eigentlich einen machtvoll. Und hier braucht man neue, veränderte Bündnisse, glaube ich, um das zu aktualisieren. Jetzt eine monatelange Verhandlung über einen Koalitionsvertrag von 400 Seiten ist vollkommen aus der Zeit gefallen. Ne? Und die eine oder andere Stimme dazu war jetzt schon ja zu lesen, dass man so Überlegungen auch einplant. Es ist klar, dass den Koalitionsausschuss als den zentralen Steuerungsinstrument man aus München haben möchte, weil damit ja Söder jeden Abend im Prinzip auch im Kanzleramt sitzt. Und wir haben jetzt schon eine betreute Kanzlerkandidatenschaft aus Söders Sicht gegenüber Merz, und er würde das dann natürlich ausweiten.
Weitere Frage.
Ja, Sie haben die Veränderung im Wahlrecht angesprochen. Können Sie sich vorstellen, dass bei der nächsten Bundestagswahl insofern wieder eine Veränderung stattfindet, dass das Wahlalter gesenkt wird? Als wir vor gut 20 Jahren in der Klasse von Dennis Renk das Thema diskutiert haben, da war eher aus der Sicht der Schüler, gab es da Vorbehalte.
Aber ich er war noch nicht so weit. Ne?
Drum, ich hab den Eindruck, die Schülerschaft ist weiter, also dass das eher... Von daher würde mich Ihre Einschätzung interessieren.
Ja, immer wieder diskutiert, aber gut, wir haben es ja auf kommunaler Ebene, wir haben es bei der Europawahl gehabt, ne, mit 16. Es spricht sehr viel dafür, dass auch junge Menschen politisch sich anders entwickelt haben. Ich rate davon ab, jetzt zu sagen, die haben beim letzten Mal mehrheitlich bei den drei Ostwahlen zum Beispiel die AfD stark gewählt, auch bei der Europawahl. Sie waren vor 4 Jahren diejenigen, die am meisten die FDP gewählt haben, die Erstwähler. Das war so eine Gelbfieber geradezu ausgebrochen bei den jungen Wählern, knapp gefolgt von den Grünen. Die variieren, das ist volatiler, und sie bringen natürlich ihren Protest zum Ausdruck. Damals war der Protest gegen zu starke Corona-Beschränkungen. Wer hat geöffnet? Das war die FDP. Wer wollte das? Das war für junge Menschen attraktiv. Und so ist es auch im Moment bei der AfD. Die sind nicht gebunden an eine Partei. Also das wäre kein Gegenargument. Vielleicht nochmal eine andere Größenordnung. 40% aller Wahlberechtigten sind Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Das ist eine ganze Menge. Dass wir uns schon überlegen, im Blick auch auf die Repräsentationsfrage, das nach unten eher zu öffnen, und dass wir noch ein paar junge Stimmen haben. Auch Ältere wählen natürlich so ihre Entscheidung enkelfähig, ob sie Kinder oder Enkel haben, und versuchen das in ihrer Stimme auch mit zum Ausdruck zu bringen. Dennoch, diese gesamte Stabilitätsfanatismus, diese Sicherheits- und Risikoaversität hängt natürlich damit zusammen, dass der Zeitadel so intensiv wählt und deswegen Gerechtigkeitsfragen eher weniger Rolle spielen als Sicherheitsfragen. Da ist insofern der Zugang, jüngere Menschen, das Wahlalter also abzusenken, da. Und verständlich, das vielleicht auch nochmal zu fordern. Ich habe eher eine andere Sorge, dass wir jetzt von Wahl zu Wahl, je nach Mehrheitsverhältnisse, das Wahlgesetz wieder ändern. Und das widerspricht der Tradition, die wir bisher hatten, immer mit großen Mehrheiten sich zu verständigen, wie man das strukturiert und nicht von Wahl zu Wahl das neu zu machen. Das widerspricht eigentlich einer Konsenstradition in diesem Land.
Weitere Frage.
Ich habe eine Frage an Sie beide. Herr Rink hatte ja jetzt...
Jetzt muss ich wieder aufpassen, ja.
Genau, Sie hatten ja eine Pause jetzt.
Ja. Ja.
Sie hatten vor einigen Wochen in einem der Podcasts erwähnt, dass Sie gespannt drauf sind, wie sich ein Winterwahlkampf anfühlen wird. Gibt es da Formate, die Sie gesehen haben, die funktionieren? Gibt es irgendetwas, was Ihnen aufgefallen ist, was sich stark durch den, ich sag mal, Herbstwahlkampf, den wir sonst immer erleben, dargeboten hat?
Also ich finde, die Direktkandidaten haben wesentlich mehr Glühwein getrunken.
Es wird heimeliger, wenn es kalt ist, rutscht man mehr zusammen. Also mehr Indoor-Formate als Marktplatz. Man braucht mehr Hallen. Das ist in dieser Zeit, gerade in den Karnevalshochburgen, Fastnachtshochburgen, schwierig. Die sind belegt. Das bringt Schwierigkeiten mit sich. Aber ich fand das auch so eine Wehleidigkeit. Wir haben Tausende von Menschen, auch Berufsgruppen, die immer draußen arbeiten müssen, auch im Winter. Nur die Wahlkämpfer und die Wählerinnen und Wähler, die muss man irgendwie schonen, fand ich jetzt auch eine unsinnige Diskussion. Also die Formate sind einfach mehr nach innen verlagert, nicht nach außen. Das ist der Unterschied. Aber das kann natürlich die Dramaturgie des Auftritts und auch die Einvernehmlichkeit der Gestaltung, auch von der Inszenierung her, ist eigentlich eine förderliche Struktur als in einem weiträumigen Marktplatz. Konstellation. Ich sehe keinen Nachteil. Und die Küchentisch-Metapher zieht sich bei anderen Parteien ja auch durch, dass sie auch klingeln werden, dass sie auch zu Hause auftauchen. Das spricht alles auch für spezielle Winterformate. Ansonsten haben wir immer einen Mix aus Retro und Modern. Retro, Faltblatt, Plakate, die es nach wie vor gibt, und modernen Online-Formaten, Podcasts und was an Möglichkeiten gibt, sehe ich keine Verschiebung. Ansonsten, es war in den 80er Jahren, ich glaube der 87er-Wahlkampf war ja auch ein Winterwahlkampf, müsste man da mal nochmal Vergleiche heranziehen. Um das wirklich einordnen zu können, müsste man den Vergleich, wenn er gelaufen ist, der Wahlkampf, nutzen.
Was mir jetzt so einfällt im Nachhinein, als regelmäßiger Marktgänger, jetzt nicht nur Wählermarkt, sondern auch quasi Wochenmarkt.
Ja.
Dass das.
Guter Hinweis nochmal.
Ja, auch für ihr Buch Wählermärkte. Ja,
Titel.
Also mehrmals gelesen, immer wieder interessant, immer wieder neue Facetten.
Cool.
Dass das natürlich ein härteres Geschäft im Winter ist an den einzelnen Ständen. Also ich empfinde die Stände im Spätsommer und Herbst etwas gefüllter, gerade am Wochenende, als im Winter. Jetzt hatten wir es zum Glück in Anführungszeichen, wir Wahlkämpfer bisher auch nicht. Noch nicht so kalt, so minus 5 Grad oder minus 10, sondern ja eher noch moderat. Aber die Stände, die ich gesehen habe, waren weniger besucht, als es normalerweise am Wochenende jetzt zum Beispiel in Mainz der Fall ist. Also ich glaube, die Gegebenheiten für diesen Outdoor-Wahlkampf sind abseits des Weihnachtsmarktes, was ich jetzt vorhin suffisant gesagt habe, aber ich fand auf den Wahlplakaten, die man gesehen hat, war relativ viel mit Glühwein und mit Weihnachtsmärkten. Ist, glaube ich, so dieser typische Straßenwahlkampf, kann je nach Temperaturen gerichtet ein bisschen herausfordernder sein, weil die Leute natürlich weniger bereit sind, vielleicht noch weniger als sonst, an einem Stand stehen zu bleiben, wenn es auch noch kalt wird. Das ist mir noch als Unterschied aufgefallen. Weitere und mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, letzte Frage. Deswegen.
Vielleicht noch mal ergänzend dazu Ihre Meinung des Einflusses der sozialen Medien. Wir haben ja, wenn man sich jetzt gerade das Thema mit dem Mask anschaut, wenn man sich die Einflüsse der Wahlen da in Rumänien oder anschaut, wo immer das jetzt ist, und sieht, wie dieser Algorithmus heute auf diese verschiedenen Medien wirkt, ob das TikTok ist, ob das Tweet ist, ob das X ist. Wenn man sich da mal ein bisschen beschäftigt, dann erstaunt man ja immer, mit welchen Meinungen man da bombardiert wird.
Ja.
Und wie heißt das so schön, stetiger Tropfen höhlt den Stein. Und gerade auch in der jüngeren Generation ist das ja ein sehr großer Einfluss. Und man sieht es ja, wie die AfD zum Beispiel damit sehr stark kandiert.
Ja, das stimmt. Es wird von Wahl zu Wahl problematischer, dass die Manipulationsmöglichkeiten der Wahl gestiegen sind, einfach technisch. Andererseits würde ich Influencer jetzt auch nicht überbewerten. Der amerikanische Wahlkampf hat es gezeigt, dass Swift nicht den Ausschlag gegeben hat am Ende. Wir sind noch nicht so von Influencern umstellt, die für Wahlkämpfe eine große Rolle spielen. Ich sehe eher dass das Geschäftsmodell der Demokratie in Frage gestellt wird, diese Form der Kommunikation, und wir eine neue Machtballung haben, ne, durch eine politische Macht, die der hat, eine mediale Macht und eine Macht, technische Macht hat. Das ist eine neue Herangehensweise, auf die wir natürlich reagieren müssen, die als EU, wird es ja auch gemacht, aber Medien wirken nie direkt, sondern immer indirekt. Das, was wir hören, lesen, wischen, das und sehen, wirkt nicht direkt für das Wahlmotiv, sondern eher, was wir daraus machen. Also was wird in Gesprächen dann übersetzt, in Familien, in Belegschaften, im Freundeskreis. Das ist entscheidend, sodass wir, dass der Hintergrund ganz stark am Thema Medienmündigkeit arbeiten müssen. Wie werden wir unter diesen neuen Rahmenbedingungen alle Medien mündig, um einschätzen zu können, was das mit uns macht. Diese Mask-Konstellation muss man aus meiner Sicht regulieren und man muss es auch ignorieren. Beides, glaube ich, ist angemessen, um am Ende Medienmündigkeit zu erreichen. Aber die Gefahren sind da über Bots und so weiter, Manipulation. Welche Wirklichkeit ist wirklich? Das ist nachher das Problem. Also der Qualitätsjournalismus ist ein Geschäftsmodell, was die Demokratie braucht. Insofern bin ich auch gerne hier und wir lesen gerne deshalb auch eine qualitätsjournalistisch gemachte Zeitung. Das ist essentiell, weil die Qualität von Öffentlichkeit prägt die Qualität unserer Freiheit. Das ist ein Zusammenhang, der unmittelbar messbar ist. Wenn die Qualität von Öffentlichkeit sich fundamental verändert, werden wir auch unfrei. Wir haben formatierte Freiheiten, die unter digitalen Gesichtspunkten am Ende greifen. Und das in den Griff zu bekommen, habe ich kein Rezept. Aber wir brauchen deswegen Medienmündigkeit, wie, was immer dahinter steckt. Aber das ist jetzt schon mal ein sehr lobendes Schlusswort eigentlich, oder?
Das ist ein wirklich lobendes Schlusswort. Es war quasi kurz vor Abo-Werbung. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich Ihnen ein paar Flyer in die Hand drücke und Sie eine
Fußgängerzone
stelle.
Das ist ja
richtig.
Das ist abendfüllend. Das ist so viel. Wunderbar.
Wie Sie es aus den vergangenen Wochen allerdings wissen, kann ich Sie mit einer Frage nicht aus einer Podcast-Folge entlassen, weil ich nämlich ohne diese Frage nicht nach Hause kommen darf. Was steht denn diese Woche noch so an?
Nicht so viel wie letzte Woche. Jetzt wollen wir ja quer durch die Republik. Duisburg und Tegernsee, dann nach Schwerin, dann nach Berlin,
Sie
nach
Riesa. Sie haben aber auch ein Leben, Herr Korte. Ja, das ist wirklich.
Also das ist ganz turbulentes. Immer für die Sache. Für die Sache. Brombeeren immer wieder zwischendrin, aber das Einzige, was einen dann auf Trab hält, die Vitamine, die man da bekommt. Nee, diesmal ist, also morgen ist Koblenz dran und Duisburg dran. Am Mittwoch ist Düsseldorf, am Donnerstag ist noch einmal kurz Berlin dran, aber dann ist nichts mehr.
Dann haben Sie ein bisschen Quality Time mit Ihrem Hund.
Die nutze ich intensiv, die habe ich natürlich, mit dem wunderbaren Pudel.
Den Namen?
Pudel Franz. Franz. Und der Hund meiner Tochter heißt, der ist älter, der heißt Kafka. Und als wir dann unseren Hund bekamen, und der Hund ist häufig bei uns, weil wenn dort keiner im Haus ist, dann kriegen wir den auch. Und insofern haben wir dann überlegt, man muss ja, wenn man im Feld rumgeht, dann auch irgendwie literarisch was ausstrahlen. Dann rufe ich einfach Franz Kafka und dann kommen gleich zwei Hunde. Ist wunderbar. Also unser heißt Franz. Kafka, der von unserer Tochter. Das passt, finde ich. Ist schön.
Ja, ich bin sprachlos, Herr Korte. Also Sie haben es zum Ende dieser XXL-Version geschafft. Den einzigen Termin, den Sie jetzt noch nicht aufgeführt haben, ist natürlich am nächsten Montag wieder unser Treffen. Leider wieder per Zoom, möchte ich sagen, weil ich fand unsere XXL-Version hier quasi leibhaftig und auch vor Publikum sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr toll. Deswegen danke. Danke für den Applaus, den kann ich nur an Sie weitergeben, liebes Publikum. Danke, dass Sie da waren. Danke, Herr Korte, für Sie. Ich habe natürlich ein Präsent vorbereitet. Ich weiß, Trigenery, was Sie aus taktischen Gründen machen, weil das kürzer ist als die Fastenzeit und Sie schneller wieder zum Alkohol möchten.
Genau.
Um das Sie auf diesem Weg zu begleiten, haben Sie einmal rheinhessischen Wein mit VRM-Logo.
Toll, danke.
Und
ist er auf dem Etikett auch vorher?
Nee.
Nicht, okay, nein. Aber draußen steht es drauf.
Deswegen, das ist so sehr wichtig. Gut. Deswegen vielen Dank nochmal, dass Sie hier waren. Wer von Ihnen im Saal, beziehungsweise den Leuten, die mir uns gerade zuhören, uns noch nicht abonniert hat, unseren Podcast, den kann man ja auch abonnieren, dann kriegt man immer eine schöne Meldung, dass die neue Folge wieder erschienen ist. Kann das natürlich gerne nachholen. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank für den Besuch und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder per Zoom aus dem Audiostudio.
Genau.
Sie, wo sind Sie nächste Woche?
Das weiß ich noch nicht.
Dann lasse ich mich überraschen und wir klären es in der nächsten Folge am nächsten Montag wieder auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.